Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem neuen Brainsnack. Schön, dass Sie alle dabei sind. Vorweg habe ich heute gleich zwei Premieren anzukündigen. Die erste Premiere: die Stiftung Münch hat sich umbenannt und der Brainsnack ist also der erste, der nicht von der Stiftung Münch kommt, sondern von der Rhön-Stiftung. An Zweck und Verfassung hat sich nichts geändert, es ging nur um den Namen dabei. Und auch die zweite Premiere hat mit einem Namen zu tun, nämlich dem meines Gesprächspartners heute, Benedikt Simon. Wir sind hier in der Stiftung höflich und legen Wert auf gute Umgangsformen. Normalerweise sieht sich meine Gäste. Und heute gibt es den ersten Brainsnack, wo das nicht der Fall ist. Wir werden im Dudes-Format miteinander reden. Wir kennen uns zwar nicht seit den Kindertagen, lieber Benedikt, aber wir haben uns bei einer früheren Gelegenheit auf das Du geeinigt und wollen deshalb auch jetzt dabei bleiben. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Sebastian.
Und Benedikt, wir werden heute ausgiebig über künstliche Hüftgelenke reden. Denn du hast zusammen mit einem Kollegen wirklich Atemberaubendes herausgefunden darüber, was in Deutschland alles Merkwürdiges, ja, Bedauernswertes passiert, wenn einem Patienten eine künstliche Hüfte eingesetzt wird. Aber bevor wir uns darum kümmern, will ich dich kurz vorstellen. Du bist Jahrgang 1983, hast in Köln Gesundheitsökonomie studiert, am Lehrstuhl eines gewissen Karl Lauterbach übrigens, und danach in Kliniken in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland gearbeitet. Jetzt hast du einen schicken Titel bei den Asklepios-Kliniken: Chief Officer Integrated and Digital Care. Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, was machst du da so den ganzen Tag?
Ich beschäftige mich mit zwei Themenaspekten. Das eine ist, wie wir digitale Versorgungsmodelle entwickeln können und umsetzen, um damit unsere Patientenversorgung zu unterstützen und Patienten auch länger zu versorgen, als sie normalerweise von uns versorgt werden, also über den Krankenhausaufenthalt hinaus und gegebenenfalls auch vor dem Krankenhausaufenthalt, beziehungsweise in unseren MVZs auch quasi parallel zu deren ambulanten Versorgung. Das zweite Aspekt ist die integrierte Versorgung. Also wie können wir sowohl innerhalb des Asklepios-Konzerns als auch mit externen anderen Akteuren neue Versorgungsmodelle entwickeln, die häufig auch digitale Aspekte haben, um Patientenversorgung zu verbessern und auch die Versorgungskosten zu senken. Und diese beiden Themen, digitale und integrierte Versorgung, sind eigentlich inhärent miteinander verwoben. Und das sind so die Themenkomplexe, mit denen ich mich beschäftigen darf.
Und wir wollen jetzt mal schauen, wie das mit den Hüftgelenken zusammenhängt und müssen davor noch eine Sache erwähnen. Bevor du bei Asklepios angefangen hast, warst du ein Jahr lang als Stipendiat in den Vereinigten Staaten. Und das war, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine sehr lehrreiche Zeit. Und die vielleicht wichtigste fachliche Erkenntnis aus dieser Zeit hast du gerade im Aufsatz im New England Journal of Medicine veröffentlicht. 20, 25 Seiten, die es in sich haben und über die wir jetzt reden wollen, die unter Gesundheitsökonomen auch so ein bisschen Furore machen. Was hast du dir genau angeguckt?
Ich hatte das Privileg, über eine Stiftung, über den Commonwealth Fund, ein Jahr in den USA zu sein, und ich war dort bei Kaiser Permanente. Und Kaiser Permanente ist eine Organisation, die sind gleichzeitig Leistungserbringer und auch Krankenversicherung. Und das ist ein Closed-Shop-Modell. Das heißt, die Versicherten bei Kaiser dürfen nur zu Kaiserärzten gehen und Kaiserärzte dürfen nur Kaiserversicherte behandeln. Und dadurch fallen dort viele der Fehlanreize weg, die wir im deutschen System haben. Und die können auf der Basis von den Daten all ihrer versicherten Patienten neue Behandlungspfade entwickeln. Also wirklich datengetrieben Best Practices entwickeln und die auch permanent weiterentwickeln und in die Versorgung der Patienten bringen. Und ich hatte die Möglichkeit, dort anzuschauen, wie die arbeiten, wie die Prozesse entwickeln, wie die Versorgung vorantreiben. Und das war wirklich eye-opening für mich.
Wenn man es auf deutsche Verhältnisse übertragen wollte, was schwierig ist, eine Art, ja, Krankenversicherung mit angeschlossenen Kliniken und Arztpraxen, oder ist das falsch dargestellt?
Nee, das ist genau richtig. Also es ist wie, als wenn wir als Asklepios auch Krankenversicherung wären und alle unsere Patienten auch unsere Versicherten wären. Oder andersrum, wie wenn die AOK eigene Krankenhäuser, eigene Arztpraxen und so weiter betreiben würde. Und das Spannende wirklich bei Kaiser ist, dass die gesamte Versorgungskette abdecken. Also vom Hausarzt über Facharzt, Krankenhaus. Das Einzige, was sie nicht selber machen, sind Organtransplantationen. Aber ansonsten machen die alles wirklich selber und haben auch alle Daten von allen Versicherten über alle deren Interaktionen mit dem System zentral abgelegt, sodass die auf diesen Daten wirklich, also nicht nur populationsbezogene Versorgungsmodelle machen können, sondern wirklich schauen können, was sind die besten medizinischen Verfahren bei welchen Patienten.
Und in diese Daten bist du jetzt so richtig reingegangen und hast dich durchgeschaufelt, und zwar in der Spezialabteilung künstliche Hüftgelenke. Und das muss ich ja sagen, ist ja schon für Hobby-Gesundheitsökonomen wie mich immer ein Riesenthema, diese Hüftgelenke, weil man so leicht aus der Gesundheitsstatistik der OECD schon immer die Vergleichswerte findet, wie viele Hüftgelenke je 100.000 Einwohner so rundherum in den Industrieländern eingesetzt werden. Und da sieht man schnell, Deutschland ist nicht mehr Exportweltmeister, ist nicht mehr Fußballweltmeister, vielleicht sogar nicht mehr Reiseweltmeister, aber Hüftgelenksweltmeister sind wir mit deutlichem Abstand. 315 je 100.000 Einwohner, glaube ich, ist die jüngste Zahl. Schwankt mal von Jahr zu Jahr ein bisschen, aber es ist mehr als in jedem anderen Land der Welt. Und ich habe mir die jüngsten Zahlen mal rausgeschaut. Das sind 30% mehr als in Schweden, 60% mehr als in Italien, 150% mehr als in Irland und 55%, wenn ich es richtig gerechnet habe, mehr als in den Vereinigten Staaten. Aber das ist ja nur das, was der Hobby Gesundheitsökonom sich anschaut. Der Profi schaut noch was ganz anderes an.
Genau, also wir haben uns vor allem angeschaut, wie lang ist die Verweildauer zum Beispiel im Krankenhaus und wie ist der gesamte Versorgungsprozess abgebildet. Bei uns anhand von Daten des AOK-Bundesverbands und bei Kaiser Permanente anhand von deren Daten. Und wir konnten das gegenüberstellen und konnten diese Population sowohl vergleichen in Bezug auf den Versorgungsprozess als auch auf die Versorgungs-Outcomes, die bei diesen beiden Populationen aufgrund der Unterschiede in den Prozessen entstehen.
Und diese Unterschiede sind gewaltig. Also die zwei Zahlen, die ich mir so sehr gemerkt habe, dass ich sie hoffentlich lange nicht vergessen werde. In Deutschland bedeutet der Einsatz eines neuen Hüftgelenks 10 Tage im Krankenhaus, 20 Tage Reha im Durchschnitt. In Amerika, jedenfalls bei Kaiser Permanente, nicht mal ein ganzer Tag im Krankenhaus, keine Krankenhausübernachtung im Durchschnitt, typischerweise, und auch kein einziger Tag in einer Reha-Klinik. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist korrekt. Also die haben wirklich über die vergangenen Jahre den Prozess immer weiter optimiert, sowohl unter Outcome-Gesichtspunkten, also wie können wir das beste medizinische Ergebnis generieren, als auch wie kann das zu den geringsten Kosten entstehen. Weil, wie gesagt, Kaiser Permanente einen anderen Anreiz hat, als wir in Deutschland haben, dadurch, dass sie ein geschlossenes System sind und sowohl Krankenversicherung als auch Leistungserbringer sind. Und es ist genau, was du gesagt hast. Ne? Wir haben in Deutschland, also in den Daten, die wir genutzt haben von 2019, also Daten von vor Covid, hatten wir in Deutschland in den AOK-Daten 10 Tage Verweildauer im Krankenhaus und danach die 20 Tage in der Reha. Und bei Kaiser Permanente, die haben den Prozess so weit optimiert, dass die im Durchschnitt unter einem Tag Verweildauer haben bei ihren Patienten. Also die machen alle Hüftgelenke und nicht nur die primären, sondern auch die Revisionen als tageschirurgische Eingriffe. Und die Patienten gehen danach auch nicht in die Reha. Dafür aber bekommen die Patienten vor der Operation ein deutlich umfangreicheres Leistungspaket, als es in Deutschland der Fall ist.
Was ist das für ein Leistungspaket?
Also bei Kaiser Permanente werden die Patienten teilweise über Monate auf diese Operation vorbereitet, um nachher diesen sehr schlanken Prozess zu realisieren. Das ist vor allem auch das Einstellen von chronischen Erkrankungen. Also hat ein Patient Hypertonus oder Diabetes oder liegt vielleicht eine Eisenmangelanämie vor. Das sind alles Faktoren, die zu Operationskomplikationen führen können, wenn das nicht gut eingestellt ist. Und Kaiser stellt sicher, dass die Patienten bei diesen chronischen Erkrankungen gut eingestellt in die Operation hineingehen. Und das ist mit ein Faktor, um die Verweildauer zu verkürzen. In Deutschland tun wir das in der Regel nicht. Ja, dann wir haben nicht die Zeit, den Patienten einzustellen und nehmen den Patienten mit den Risikofaktoren und operieren ihn dann.
Und nehmen uns dann nachher so viel Zeit, um das wieder gut zu machen, was wir vorher versäumt haben.
Genau, oder haben auch im Nachgang, und das ist jetzt meine These auch mit, eine Überversorgung. Ja, denn die Frage ist ja tatsächlich, was ist der Outcome medizinisch, der durch eine Reha noch erreicht wird im Vergleich zu anderen alternativen Versorgungsmethoden, die zum Beispiel bei Kaiser Permanente zum Einsatz kommen.
Was sind das für Versorgungsmethoden?
Also zum Beispiel ist es so, dass die Patienten nach der Operation zu Hause aufgesucht werden von Pflegekräften, um die Versorgung, die bei uns im Krankenhaus geschieht, in Teil zu machen, die Wundversorgung, zu schauen, ob sich dort vielleicht ein Infekt entwickelt. Aber die Patienten bekommen auch zu Hause in der Eigenhäuslichkeit Physiotherapie. Ja, und wenn die danach weiter Physiotherapie benötigen, dann bekommen die Physiotherapie in ambulanten Einrichtungen, aber nicht wie bei uns, ja, ein großes, umfangreiches Paket in einer stationären Reha, wo die Patienten im Schnitt die 20 Tage aus dem System rausgezogen werden.
Also sie machen das zu Hause. Sind sie währenddessen, muss man sozusagen, krankgeschrieben typischerweise? Oder gehen sie schon zur Arbeit nach so einem Eingriff? Wie geht das?
Genau, also in Teilen können die auch wieder zur Arbeit gehen oder arbeiten halt dann von zu Hause aus dem Homeoffice. Ja. Aber das ist natürlich nicht bei allen Patienten möglich. Aber die bekommen zum Beispiel auch Essen auf Rädern nach Hause geschickt. Und es ist auch so, dass bevor der Aufenthalt stattfindet, kommt eine Pflegekraft raus zu den Patienten und schaut sich die häuslichen Gegebenheiten an, um sicherzustellen, dass der Patient auch danach wieder direkt nach Hause entlassen werden kann. Also braucht er eine Toilettensitzerhöhung oder so etwas, ja, um zu Hause in seiner Häuslichkeit zurechtzukommen nach der Operation. Und das wird alles vorher eingerichtet, sodass der Patient in ein Setting zurückkommt, wo er sich selber mit Unterstützung versorgen kann. Und das ist natürlich deutlich ressourcensparender, als was wir in Deutschland tun.
Also sparen wir am falschen Ende, nämlich an dem Ende vor dem Eingriff.
Ja, ich glaube, das liegt mit daran, dass wir den Patienten versuchen oder einen Behandlungsprozess in Scheiben zu schneiden. Wir haben den stationären Aufenthalt im Krankenhaus und der ist losgelöst von dem, was davor ambulant passiert. Das passiert beim ambulanten Facharzt oder beim Hausarzt. Dann kommen wir als Krankenhausträger, machen den Krankenhausaufenthalt und danach geht der Patient in die Reha. Ja, und das sind unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen finanziellen Anreizen. Ja, und der Behandlungsprozess wird dadurch auch durch diese Anreize gestaltet. Bei Kaiser Permanente ist es so, dass die im Grunde das ein Budget haben für den Patienten und dann schauen können, wie müssen die verschiedenen Akteure am besten aneinander perlen, um den besten Outcome zu erreichen, sowohl unter Kosten als auch unter Qualitätsgesichtspunkten.
Und deshalb gibt es dort Hausbesuche schon ein halbes Jahr oder einige Monate vor der Operation?
Korrekt.
Und auch danach, aber eben keine Krankenhausaufenthalte bei einer Hüftgelenksoperation.
Genau, und dadurch sparen die natürlich auch massiv Infrastrukturkosten. Wenn ich vergleiche, ich habe in Deutschland einen Patientenfahrt, der, wie gesagt, 2019 10 Tage war. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen kürzer schon mittlerweile. Aber wir haben dadurch Infrastrukturkosten, indem wir einen Patienten diese Infrastruktur Krankenhaus mit Krankenhausarzt, Krankenhauspflegebett und so weiter bereitstellen. Und diese Infrastrukturkosten entstehen nicht, wenn ich den Fahrt komprimiere auf einen Tag oder unter einen Tag und die Patienten ambulant versorge. Und durch diese fehlenden oder durch diese reduzierten Infrastrukturkosten wird die Versorgung natürlich auch wieder günstiger.
Jetzt verstehe ich sofort, Benedikt, dass den Kaiser-Permanente-Managern da quasi die Dollarzeichen in den Augen leuchten, weil sie so viel sparen können damit. Aber wie ist es denn mit den Patienten? Also, wie gut geht's denen? Sind das blutige Entlassungen? Ja, lässt man die in einem Zustand nach Hause gehen, in dem man das eigentlich gar nicht verantwortlich machen kann? Und gibt es dann nachher nicht ungeheuer viele Reparaturarbeiten zu erledigen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die du hier stellst. Es ist in der Tat so, dass durch die sehr kurze Verweildauer der Eindruck entstehen könnte, dass hier eine blutige Entlassung in Anführungsstrichen geschieht und dass die Ergebnisse in den medizinischen Outcomes schlechter sein könnten als in Deutschland, wo wir mit so einem großen Ressourcenaufwand in die Versorgung gehen. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall, denn durch diese diese holistische oder die gesamthafte Betrachtung des Patienten entlang des gesamten Patientenpfades kann halt vorher schon viel getan werden, auch durch vorbereitende Physiotherapie. Better in, better out ist da so ein Stichwort. Ja, wird der Patient vorher schon auftrainiert, sodass er in einem besseren Gesamtzustand, also sowohl was die chronischen Erkrankungen angeht, was ich eben erläutert hatte, als auch physiotherapeutisch muskulär auftrainiert wird, sodass der Zustand besser ist, mit dem er reinkommt und dadurch auch auf einem höheren Niveau wieder sehr schnell rausgehen kann. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns die Ergebnisse angeschaut anhand von zwei Schlüsselparametern, dass die Qualität der Versorgung bei Kaiser Permanente besser ist als bei den Patienten, die wir hier vom AOK-Bundesverband betrachten konnten.
Wie lässt sich das messen oder wie habt ihr das gemacht?
Wir haben uns zwei Schlüsselparameter angeschaut, die sowohl bei Kaiser Permanente als auch in Deutschland systematisch erfasst werden und dadurch unmittelbar vorlagen. Und das eine ist die 30 Tage Wiederaufnahmerate. Also nach Entlassung des Patienten wird geschaut, wie häufig werden Patienten innerhalb der nächsten 30 Tage wieder ins Krankenhaus aufgenommen. Und den zweiten Parameter, den wir uns angeschaut haben, ist die Revisionsrate innerhalb von einem Jahr. Also wie häufig haben Patienten nach der initialen Operation eine Revisionsoperation gebraucht, weil in der ersten Operation vielleicht nicht alles so gut funktioniert hat, wie es erwartet wurde.
Und die Ergebnisse waren?
Die Ergebnisse waren, dass Kaiser Permanente eine statistisch signifikante, sehr deutliche, niedrigere 30 Tage Wiederaufnahmerate hatte und auch erneut eine statistisch signifikante, sehr deutlich niedrigere Rate an Revisionen hat. Bei den Revisionen ist es so, dass Kaiser um den Faktor 0,75 besser ist und bei der 30 Tage Wiederaufnahmerate ist es bei Kaiser auf ein Drittel des deutschen Anteils reduziert. Und wir haben hier wirklich große Populationen uns anschauen können. Also wir haben von der AOK das über 3 Jahre betrachtet und haben jedes Jahr knapp 46.000 Fälle gehabt. Und bei Kaiser haben wir es auch über die gleichen 3 Jahre gezogen und haben da jeweils über 10.000 Fälle gehabt. Also es sind wirklich große, relevante Populationen, die wir uns hier angeschaut haben. Und das Ergebnis ist doch sehr klar.
Kaum zu glauben, muss ich sagen, aber wirklich so ein deutlicher, eklatanter Unterschied. Jetzt einen Verdacht habe ich natürlich noch, Benedikt. Sind die Amerikaner einfach alle viel gesünder gewesen? Waren die alle jung und schlank und die deutschen AOK-Patienten in einem schlechteren Zustand von vornherein? Liegt es daran, dass die Unterschiede so groß sind?
Das haben wir uns natürlich auch angeschaut. Ja, also vergleichen wir tatsächlich Äpfel und Birnen hier oder Äpfel und Äpfel. Und wir haben uns dazu 3 Parameter angeschaut, um sicherzustellen, dass die Populationen vergleichbar sind. Wir haben uns angeschaut, wie ist die Geschlechterverteilung, Mann, Frau. Wir haben uns angeschaut, wie ist die Altersverteilung, also werden Patienten in Deutschland deutlich früher oder deutlich später operiert als bei Kaiser Permanente. Und wir haben uns angeschaut, wie stark die Populationen von chronischen Erkrankungen betroffen sind. Und da gibt es einen Index, der heißt Alex-Hauser-Index, der wird in der Wissenschaft sehr häufig verwendet. Und hier wird gemessen, wie häufig zum Beispiel Diabetes oder Hypertonus oder auch eine Alkoholabhängigkeit in diesen Populationen vorliegt.
Und die Amerikaner waren gesünder, jünger?
Nein. Die Amerikaner waren ungefähr gleich alt wie die Deutschen. Das Geschlechterverhältnis war auch sehr ähnlich. Und bei dem Alex-Hauser-Index ist es sogar so, dass die amerikanische Population eine deutlich höhere Belastung mit chronischen Erkrankungen aufweist. Wenn man das nochmal in Zahlen fasst, dann ist es so, dass wir bei dem Alter zwar leichte Unterschiede haben, die statistisch signifikant sind, aber nicht medizinisch relevant. Weil der Altersunterschied dann doch so klein ist. Und auch bei den Geschlechtern ist es so, dass wir dort leichte Unterschiede hatten, die aber nicht medizinisch relevant sind. Und diese Verteilung der chronischen Erkrankungen, das ist doch etwas, wo man wirklich sehr genau hinschauen muss, weil das sehr stark die Outcomes auch mit beeinflussen kann. Und da ist, wie gesagt, die amerikanische Population deutlich kränker, hat einen höheren Alex-Hauser-Index als die deutsche Population.
Und trotzdem kommst du zu diesen Ergebnissen. Und mir scheint das jetzt auch wirklich wasserdicht zu sein. Die gegen die üblichen Einwände, denen hast du dich jedenfalls gut erwehrt hier in der Befragung. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist das ja nicht einer medizinischen Brillanz oder Genialität geschuldet, so sehr dieser Unterschied, sondern es ist eigentlich eine Systemfrage und eine Anreizfrage.
Das sehen wir auch so. Die Kaiserärzte sind nicht bessere Ärzte als die Ärzte, die wir in Deutschland haben. Ja, die Kaiserkollegen setzen auch die gleichen Prothesen ein, die wir in Deutschland einsetzen. Es ist eine Frage der Prozessoptimierung tatsächlich. Ja, also wie kann ich datengetrieben die Prozesse optimieren? Und da sind die Kaiserprozesse einfach besser. Und hinter den besseren Prozessen ist genau das, was du sagst. Ja, was sind die Anreizmechanismen, die wir schaffen? Und wenn wir auf das deutsche System schauen, allein das Thema Verweildauer im Krankenhaus. Da wird eben gesagt, eine Kaiser Permanente durchschnittlich unter einem Tag, also alles tageschirurgisch. Wenn ich das in Deutschland machen würde, dann würde ich bestraft werden im Krankenhaus, weil es eine Mindestverweildauer gibt. Ja, und dann gibt es einen finanziellen Desincentive im Grunde, dass wir unsere Prozesse so weit optimieren, um systematisch Patienten früher zu entlassen, als diese Mindestverweildauergrenze ist. Und das ist genau der Punkt, Anreizmechanismen. Ja. Welche Anreize geben wir als Gesellschaft den Leistungserbringern im System und wie verhalten sich dann die Leistungserbringer im System in Bezug auf diese Anreize, die wir setzen?
Wir dürfen also auch getrost vermuten, dass es ähnliche Ergebnisse bei anderen Eingriffen gäbe, also nicht nur bei den Hüften und den Hüftgelenken.
Das ist korrekt. Also ich habe die Hüftgelenke haben wir hier rausgegriffen als Indikation für unsere Studie, weil es eine elektive Operation ist und Hüftgelenke grundsätzlich sehr gut miteinander vergleichbar sind, was dort geschieht. Aber diese Ergebnisse bei Kaiser ist nicht daran getrieben, dass die sich jetzt besonders auf die Hüftgelenke fokussiert hätten, sondern das ist der grundsätzliche Anreiz, der in dem System ist, der zu anderen Prozessen führt und der auch zu anderen Outcomes führt. Und das könnte man beliebig erweitern. Man kann schauen, wie versorgt Kaiser permanente chronisch Erkrankte. Ja, welcher Anteil der Hypertoniker bei Kaisern hat deinen Hypertonus im Griff? Und da ist Kaiser einfach extrem gut.
Und was können wir also daraus lernen für unsere Verhältnisse in Deutschland, die so anders sind? Wir wollen ja wahrscheinlich nicht die freie Arztwahl aushebeln. Das wird nicht so schnell funktionieren. Oder doch?
Also ich glaube, man kann über zwei Elemente nachdenken. Das eine Element ist, welche Anreize setzen wir im System? Das ist das, worüber wir beide schon gesprochen haben. Also bei Kaiser Permanente, die haben ja im Grunde dieses prospektive Budget, ne, eine Capitation für ein Jahr. Und wir haben die Einzelleistungsvergütung. Ne, Einzelleistung Richtung ambulante Versorgung, stationäre Versorgung und auch in der Reha. Und diese Einzelleistungsvergütung gibt uns einfach einen anderen Anreiz als eine prospektives Budget, eine Capitation. Das heißt, wir müssten eigentlich in Deutschland überlegen, wie entwickeln wir die Anreizmechanismen im System weiter? Das ist natürlich eine Frage, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Alternative ist, dass wir schauen könnten, okay, welche Prozesse fahren denn Systeme mit anderen Anreizen und wie können wir diese Prozesse nach Deutschland transferieren, vielleicht auch ohne so fundamental sofort in die Vergütungsmechanismen einzugreifen.
Und da denkst du, gibt es dafür Beispiele schon, Ansätze, wo das passiert, wo das erprobt wird?
Ja, also wir haben bei Asklepios natürlich mit dem Wissen, was ich bei Kaiser mitgenommen habe, haben wir uns mit den Ärzten zusammengesetzt und haben geschaut, was können wir denn an Prozessinnovationen von dort übernehmen und was können wir auch im deutschen System realisieren. Und wir haben zum Beispiel für das Thema Knie-Tap und Hüft-Tap mit drei großen Krankenkassen, der BARMER, der DAK und der TK, jetzt einen Qualitätsvertrag geschlossen, das ist ein Selektivvertrag, wo wir in 15 Kliniken einen neuen Prozess machen, um Patienten in einem an den Kaiserprozess angelehnten Verfahren zu versorgen. Natürlich können wir damit nicht fundamental alles beeinflussen. Und es gibt viele Sachen, die vom System gegeben sind, die wir auch weiter fortführen. Vielleicht auch, weil die Erwartungshaltung so ist, dass wir es fortführen müssen. Aber wir versuchen uns mal an diesem Prozess anzunähern.
Das fängt jetzt an, gerade im Sommer 2023.
Das fängt an, erst Sommer 2023. Seit dem 1.7. dürfen wir Patienten nach diesem neuen Modell versorgen in unseren Kliniken. Und das ist eine Erprobungsphase, die bis Ende 2025 zunächst laufen wird.
Kannst du seriös sagen, womit du rechnest? Nicht mit 0,6 Tagen Verweildauer vielleicht, wie es bei Kaiser durchschnittlich war, aber...
Genau, wir werden nicht auf die 0,6 Tage runtergehen, aber wir werden auf die untere Grenze der Verweildauer runtergehen. Denn das, was ich eben gesagt habe, wir haben ja diese Fehlanreize im deutschen System und die kann ich auch in einem Qualitätsvertrag nicht einfach so alle aushebeln. Und so versuchen wir, unsere Patienten jetzt nach der unteren Grenze der Weildauer zu entlassen, indem wir sowohl vor dem Aufenthalt nochmal den Patienten besser vorbereiten, angelehnt an das, was ich eben zu Kaiser berichtet hatte. Also kann ich Patienten in den chronischen Erkrankungen besser einstellen, dass die einfach besser in die Operation reinkommen? Kann ich die Patienten vorher auftrainieren, dass sie besser in die Operation reinkommen? Und wir geben auch zum Beispiel mehr Physiotherapie während des Krankenhausaufenthaltes, um einfach Patienten schneller wieder fit zu bekommen und auf die Beine zu stellen, um so diese verkürzte Verweildauer auch zu realisieren.
Du hast in deinem Aufsatz ja freundlicherweise hochgerechnet, wie viele Krankenhaustage weniger wir in Deutschland hätten, wenn wir dieselben Prozesse hätten wie Kaiser, und kommst auf 1,5 Millionen Krankenhaustage im Jahr und 3,5 Millionen Reha-Tage im Jahr. Also nur bei den Hüftgelenks-Eingriffen, beim Einsatz künstlicher Hüftgelenke. Also eine wahnsinnig große Summe. 4.000 Klinikbetten, fast 10.000 Reha-Betten könnten wir uns dann sparen.
Das ist korrekt. Wenn wir den Kaiserprozess so eins zu eins übernehmen würden, natürlich müssten wir auf der anderen Seite auch in andere Strukturen investieren. Wir müssten schauen, wie bekommen wir den Patienten vorher besser aufgestellt, wie bekommen wir es hin, dass der Patient zu Hause auch sich selber versorgen kann und welche ambulanten Angebote lassen den Patienten zukommen. Aber du hast völlig recht, das sind die Zahlen, in denen wir uns bewegen, was wir an Ressourcen erstmal abbauen könnten und würden dadurch die Qualität der Versorgung nicht nur gleich behalten, sondern auch verbessern können, wenn wir uns diesen Kaiserprozess anlehnen, das ist korrekt. Und das sind nur die primären Hüften.
Beeindruckend, aber natürlich bleibt immer noch eine Sache zu klären. In Amerika kostet die Gesundheitsversorgung ja in Wahrheit nicht weniger als in Deutschland. Also wo ist hier der Haken an der Sache?
Ja, du hast natürlich völlig recht. Deshalb haben wir uns hier auch keinen Preisvergleich angeschaut. Das Preisniveau in den USA ist einfach deutlich höher als das Preisniveau in Deutschland. Also das Hüft-TAP-Implantat ist in den USA deutlich teurer als in Deutschland. Die Personalkosten sind in den USA deutlich höher als in Deutschland. Deshalb haben wir keinen Preisvergleich gemacht, sondern wir haben uns einen Ressourcenvergleich angeschaut. Was sind die Input-Variablen, die wir haben und was ist das Ergebnis, was wir hier generieren? Deshalb ist halt dieser Preisvergleich häufig eigentlich zu kurz gegriffen. Wir müssen da drunter schauen, wir müssen tiefer reingehen, um zu verstehen, was passiert hier eigentlich und mit welchen Ressourcen wird gearbeitet.
Und dann die Frage, wir diskutieren gerade in Deutschland über eine Krankenhausreform. Wird die von deinem früheren Lehrstuhl-Chef vorangetriebene Reform denn was in die Richtung ändern, die du für richtig hieltest?
Ich sehe das leider nicht. Denn was du ja genau sagst, es ist eine Krankenhausreform. Und das Besondere an Kaiser Permanente ist ja gerade, dass die sich nicht auf den Sektor Krankenhaus konzentrieren, sondern die schauen sich den gesamten Versorgungsprozess an. Die schauen sich an, was passiert vorher, was passiert im Krankenhaus und was passiert danach. Und dieser isolierte Blick, den wir in Deutschland haben, dass wir versuchen, an den einzelnen Sektoren rumzuschrauben, das wird nicht zu den gleichen Ergebnissen führen, was wir in den USA sehen. Wir schrauben hier an den kleinsten Stellschrauben und versuchen damit marginale Sachen zu verändern. Aber der große Wurf, der eigentlich fehlt, ist die systematische Weiterentwicklung des Systems hin zu diesen integrierten Versorgungsstrukturen und zu neuen Vergütungsmodellen, die uns als Leistungserbringer auch anders fordern, die von uns verlangen, dass wir Risiko tragen für Ergebnis-Outcomes und auch Risiko für Kosten. Und das ist zum Beispiel auch in diesem Qualitätsvertrag, von dem ich eben berichtet habe, mit drin. Wir haben einen Teil der Vergütung ist daran aufgeknüpft, ob wir tatsächlich die Outcomes verbessern. Ja, und das sind, glaube ich, die Wege, die wir gehen müssen. Wir müssen weg davon gehen, zu sagen, wir schauen uns den einzelnen Sektor an, hinzu, wie können wir systemisch arbeiten. Das ist natürlich deutlich schmerzhafter und deutlich schwieriger, als einfach nur auf den Krankenhausbereich zu schauen.
Dass wir anfingen, uns zu duzen, das will ich noch zum Schluss sagen von unserer Aufnahme heute, hing auch damit zusammen, dass du so mit so viel Herzblut bei der Sache bist und bei diesem Thema, über das wir angefangen haben zu reden. Und Benedikt, was ist das, was dich da so antreibt eigentlich? Es ist ja erstmal viele Zahlen, viele schwierige Begriffe, ja, die Zungenbrecher oft genug. Aber bei dir kommt immer so ein Antrieb dabei rüber, als ob es um, ja, wie soll ich sagen, das Fußballspiel deines Herzensvereins ginge.
Ja, es ist deutlich mehr. Ja, es ist das Spiel des Lebens eigentlich. Ja, wenn wir anschauen, wo stehen wir in Deutschland mit unseren Versorgungsstrukturen? Ja, wo stehen wir demografisch? Ja, wir haben die Babyboomer, die jetzt ausscheiden. Ja, das sind alles Leistungsträger, die wir verlieren. Das sind Millionen von Arbeitnehmern, die bisher in das System Krankenversicherung eingezahlt haben und die in den nächsten Jahren vor allem Kosten verursachen werden. Und meine Generation, ich bin Baujahr 83, das hast du am Anfang erwähnt, wir haben nicht das Vermögen, nicht wir haben nicht die Finanzkraft, das System so weiterzuführen. Ja, wir laufen hier vor eine Wand. Und da bin ich ganz, da bin ich sehr passionate. Ja, wir müssen jetzt anfangen, an dem System was zu verändern. Wir können es uns nicht leisten, weiter an den kleinen Schräubchen zu drehen und glauben, dass wir damit ein System aufbauen, was für die Zukunft tragfähig ist. Und wenn wir noch in 10 Jahren unsere BMWs auf dem Weltmarkt verkaufen wollen, dann müssen wir überlegen, was sind unsere Nebenkosten, was ist unser Steuerniveau. Und wir können es nicht weiter hinnehmen, dass wir mehr und mehr Geld jedes Jahr in die Krankenversicherungssysteme reinpumpen. Ja, Lauterbach hat schon wieder gesagt, nächstes Jahr werden wir wieder Beitragssätze steigern. Ja, der Finanzminister hält sich noch zurück, was den Steuerzufluss angeht an das System. Aber ich glaube nicht, dass wir drum rumkommen, auch weitere Steuergelder in das GKV-System zu pumpen. Und wir können uns das einfach nicht weiter leisten. Wir müssen jetzt anfangen, Strukturen umzubauen. Wir müssen jetzt anfangen, über neue Anreizmodelle zu reden, weil es wird Zeit brauchen, diese Transformation im System zu erreichen. Und da glaube ich einfach, dass wir daran arbeiten müssen. Das ist der Kern der Aufgabe an uns, die wir im System agieren. Und gerade die Generation, die jetzt 55 bis 65 ist, die jetzt noch an den Schalthebeln sitzt, das wird die Generation sein, die davon betroffen sein wird. Meine Generation wird dann irgendwann sagen, wir werden es uns nicht leisten können, die Versorgung so aufrechtzuerhalten. Wir werden es uns nicht leisten können, einem 95-Jährigen noch neue Hüfte zu bezahlen, weil es einfach nicht da sein wird, das Geld. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir gemeinsam, und dazu zählen wir als Leistungserbringer, aber auch die Leistungsträger, das System anfangen umzugestalten. Und das geht nur über veränderte Anreizmechanismen, die dazu führen, dass wir den Patienten gesamtheitlich in der gesamten Versorgungskette betrachten und nicht in diesen Scheiben. Und das ist die Lebensaufgabe, die ich mir hier so ein bisschen gegeben habe. Und viele sagen, es ist unmöglich, aber ich arbeite noch die nächsten 20, 25 Jahre im System. Und ich glaube, wenn wir uns in 20 Jahren widersprechen, Sebastian, dann hoffe ich, dass sich einiges geändert hat. Und wir müssen jetzt anfangen. Ja? Und die Zeit läuft gegen uns, wenn wir das nicht tun. Und in dem Kontext ist dieses Papier zu sehen als ein Wachrütteln. Ja, schaut euch das mal an, wie wir alleine für diese eine Indikation, was der Ressourcenimpact ist, wenn wir hier Prozesse anders gestalten, wenn wir Vergütung anders gestalten. Und das lässt sich in alle anderen Indikationen weitertragen.
Das war ein flammender Appell. Und da ich so ungefähr zur selben Generation wie du gehöre, würde ich sagen, toi, toi, toi. Ich wünsche dir, dass das klappt. Und mir selbst wünsche ich es auch, dass das irgendwie einen guten Weg nimmt.
Deshalb bin ich dir auch so dankbar, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst, Sebastian. Ja, denn auch ihr habt eine Aufgabe. Ne? Ihr müsst diese Botschaft ins Land tragen. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Ja, wir müssen uns hier wirklich wachrütteln. Und deshalb bin ich so dankbar, dass du die Zeit genommen hast für diesen Podcast, für dieses Gespräch mit mir, um mehr Menschen hierüber zu informieren, um diesen Impuls, den ich hoffe, mit diesem Papier zu setzen, auch in das System hineinzutragen.
Damit haben wir einen neuen Brainsnack. Vielen Dank, Benedikt Simon, für dieses Gespräch und alles Gute.
Vielen Dank, Sebastian.